Moin und hallo, liebe Studis. Das ist eine Podcast-Folge zur Gruppentheorie-Vorlesung mit historischer Perspektive. Und es ist die Brauer-Suzuki-Wall-Sonderfolge. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um die zu machen. Unter anderem deshalb, weil ich in ein Brauer-Suzuki-Wall-förmiges Rabbit-Hole gekrochen bin. Und das hat. Naja, dann gab es noch mehr Rabbit-Holes. Ich sage dazu gleich noch mehr. Jedenfalls habe ich mich lange mit diesem Thema und mit mehreren Artikeln dazu beschäftigt und fand das alles so spannend und habe dann so viele Sachen selber nochmal angucken und beweisen wollen. Und dann irgendwann fiel mir ein, ach ja, stimmt, es ging ja eigentlich nur um diesen einen kleinen Teil in der Vorlesung. Also mache ich das doch jetzt mal und mache es auch mit möglichst wenig Aufwand und erzähle aber ein bisschen drumherum, worüber ich so gestolpert bin, was ich interessant fand. So, worum ging es in Wirklichkeit? Wir waren in Phase 2, wir haben uns mit Suzukis Arbeit aus dem Jahr 1957 befasst und das war Satz 13, 3.13 in der Vorlesung, um den es ging. Der Satz sah folgendermaßen aus: In Suzukis Arbeit, wenn G eine nicht auflösbare Gruppe ist mit der Eigenschaft W, was die Eigenschaft ist, wiederhole ich gleich nochmal, dann ist die Gruppe isomorph zu PSL2, 2 hoch a, wobei a eine natürliche Zahl ist und mindestens 2. Und dass es die Gruppe PSL2 ist und nicht SL2, das kann man erkennen, wenn man in den Brauer-Suzuki-Wall-Artikel reinschaut und sich die Beschreibung der Gruppe anguckt. Dann sieht man, dass hinter diesem LF für Linear Fractions eine einfache Gruppe steht, also die projektive spezielle lineare Gruppe und nicht die spezielle lineare Gruppe. Okay, das heißt, das habe ich erstmal geklärt, dass ich mir dann sicher war, über welche Gruppe wir da reden. Und dann habe ich versucht herauszufinden, warum ich dieses Gefühl hatte, dass es um PSL geht, obwohl ich dann beim Lesen dieser Abkürzung LF auf einmal wieder an SL dachte. Und das liegt daran, dass ich eine Arbeit von Bender kenne, in der er sich mit dem Brauer-Suzuki-Wall-Satz beschäftigt. Diese Arbeit habe ich Ihnen ins Studalpi gestellt, dann können Sie da reingucken. Und da habe ich gleich auch noch ein paar Kommentare zu. Okay, diese Eigenschaft W, W wie Weisner, und auch die Weisner-Arbeit habe ich mir angeguckt und fand die interessant und habe die Ihnen auch ins Studalpi gestellt. Diese Eigenschaft bedeutet, dass für alle nicht-trivialen Gruppenelemente der Zentralisator eine abelsche Gruppe ist. So, was ich gelesen hatte, aber wieder vergessen hatte, war, dass Suzuki irgendwo am Anfang seiner Arbeit so einen Kommentar macht: Weisner hat gezeigt, dass eine nicht auflösbare Gruppe mit der Eigenschaft W automatisch einfach und nicht abelsch ist. Da habe ich dann in die Weisner-Arbeit geguckt, unter anderem deshalb, und habe mir das alles angeschaut. Und ja, das ist schön, was der Weisner macht. Und ja, er zeigt das. Und Suzuki erwähnt das später nicht nochmal, sondern wirklich nur am Anfang der Arbeit einmal. Aber deswegen ist für ihn so klar, dass wenn er seinen Satz für nicht auflösbare Gruppen zeigt, dass dann Brauer-Suzuki-Wall anwendbar ist. Also, dass man diese Eigenschaft hat, dass G perfekt ist. Dazu gleich mehr. Es gibt noch mehr Stellen, an denen ich dachte, ach so, ja klar, deswegen ist das für Suzuki hier so klar und er schreibt dazu nichts. Ich vermute, dass er einfach sehr tief in dieser ganzen Weisner-Argumentation drin war. Und ich habe mich dann quasi auf seine Spuren begeben und bin auch da eingestiegen und habe mir diese anderen Arbeiten angeschaut und habe ganz viele der Sachen nochmal selber gemacht, habe selber mir Eigenschaften überlegt und Argumente gemacht und Dinge bewiesen, um zu versuchen, mich so ein bisschen diesem Suzukischen Mindset da anzunähern und zu verstehen, warum für ihn viele Sachen da so klar waren und er das nicht weiter ausgeführt hat. Wenn wir uns jetzt angucken, was Suzuki da schreibt, er sagt ja, dass aus dem Brauer-Suzuki-Wall-Satz sofort sein Ergebnis folgt. Dann müssen wir also nochmal bei Brauer-Suzuki-Wall gucken, was diese drei Eigenschaften waren, die wir da brauchen. Die Eigenschaft 1 war, dass die Gruppe gerade Ordnung hat und die haben wir tatsächlich direkt. Das war Satz 3.12 in der Vorlesung. Suzuki zeigt in seiner Arbeit, dass Gruppen mit Eigenschaft W gerade Ordnung haben. Und die Eigenschaft 3 war, dass die Gruppe perfekt ist, also gleich ihrer eigenen Kommutatorgruppe. Das folgt aus Nicht-Auflösbarkeit nicht. SYM5 ist ein Gegenbeispiel dafür. Aber wenn man jetzt diesen Kommentar von Suzuki mit einbezieht, dass eine nicht auflösbare Gruppe mit Eigenschaft W eine einfache nicht-abelsche Gruppe ist, dann folgt daraus, dass die Gruppe perfekt ist. Also haben wir auch Eigenschaft 3. Und dann bin ich in der Vorlesung auf Eigenschaft 2 nicht weiter eingegangen oder nur kurz. Und ich habe über das Argument nochmal nachgedacht. Ich habe an die Zielgruppe gedacht, in der tatsächlich sehr viele zyklische Untergruppen sich trivial schneiden, aber es kann ja sein, dass man zwei zyklische Gruppen hat, die ineinander liegen, aber verschieden sind. Und dann ist der Schnitt nicht trivial, aber sie sind unterschiedlich. Und deswegen müssen wir da nochmal genauer hingucken. In Eigenschaft 2 steht ja auch nur, wenn man zwei verschiedene zyklische Gruppen hat, gerader Ordnung, die sich nicht trivial schneiden, dann gibt es eine zyklische Gruppe, die die beide enthält. Und wir werden uns gleich kurz klar machen, warum das so ist. Okay, am Ende dieser Folge werde ich Ihnen ein paar Argumente erzählen, mit denen ich einfach Spaß hatte. Und wenn Sie Lust haben, dann können Sie damit Spaß haben. Ich sage gleich, worum es da geht, damit Sie entscheiden können am Ende, ob Sie weiterhören wollen. Ich habe mir so Sachen überlegt wie: Aus der Eigenschaft W folgt, dass alle Sylow-Untergruppen von G abelsch sind. Man kann zeigen, dass verschiedene Sylow-Untergruppen sich immer trivial schneiden, und zwar auch, wenn die für die gleiche Primzahl sind. Und dann habe ich mir noch überlegt, dass alle Involutionen in der Gruppe konjugiert sind. Sowas zum Beispiel. Und dann irgendwann habe ich aufgehört, weil ich dachte, hey, bevor ich jetzt die Sätze selber nochmal beweise, erinnere ich mich doch lieber daran, was wir noch zeigen wollten. Also, der Satz, den Suzuki da formuliert und den ich in der Vorlesung mit der Voraussetzung G soll einfach und nicht abelsch sein formuliert habe und den ich jetzt genau wie Suzuki formuliere, G ist nicht auflösbar mit Eigenschaft W, dann ist G isomorph zu PSL2 2 hoch A, wobei A eine natürliche Zahl ist und mindestens 2. Beweisen wir das jetzt, indem wir anfangen mit, naja, Satz 3, 12 in der Vorlesung und ein vorheriger Satz in Suzukis Arbeit sagt, dass die Gruppe gerade Ordnung hat. Weißner zeigt, dass aus der Nichtauflösbarkeit folgt, dass die Gruppe einfach ist und nicht abelsch. Insbesondere haben wir dann, dass G gleich G' ist. G ist perfekt. Damit sind die Eigenschaften römisch 1 und römisch 3 aus dem Brause-Suzuki-Wall-Satz erfüllt. Okay, jetzt gucken wir uns die zweite Eigenschaft an. Nehmen uns also zwei zyklische Gruppen gerader Ordnung her. Das mit der geraden Ordnung hat mich total irritiert und ich glaube, dass man das eigentlich nicht braucht, aber das hat mich am Anfang rausgebracht. Wir nehmen uns eine zyklische Gruppe A her mit einem Erzeuger klein a und eine zyklische Gruppe B mit Erzeuger klein b. Die sollen verschieden sein, zyklisch von gerader Ordnung und sie sollen sich nicht trivial schneiden. Unsere einzige Aufgabe ist jetzt, eine zyklische Gruppe zu finden, die beide enthält. Und ich glaube, dass das ganz einfach ist, weil man nämlich weiß, dass A und B zusammen in einer abelschen Gruppe liegen. Und dann kann man so eine zyklische Gruppe einfach basteln. Vielleicht habe ich was übersehen, aber hier ist das, was ich beim Rumrechnen herausgefunden habe. Also, der Durchschnitt ist nicht trivial. Das heißt, ich finde da ein Element. Der Zentralisator dieses Elements ist abelsch mit der Eigenschaft W. Und A und B liegen da beide drin. Also liegen die in einer abelschen Gruppe. Also ist ihr Erzeugnis abelsch. Und jetzt kann ich, weil das Erzeugnis abelsch ist und deswegen die Erzeuger klein a und klein b vertauschbar sind, ganz leicht eine zyklische Gruppe basteln, in der a und b liegen. Und hier ist eine Bastelanleitung, die in meinen ganzen Beispielen funktioniert hat, aber könnte sein, dass Ihnen noch was Besseres einfällt oder was Einfacheres. Ich habe das so gemacht. Die Ordnung von a soll klein n sein, die Ordnung von b soll klein m sein. Und der Durchschnitt soll Ordnung klein k haben. Das heißt, es gibt jetzt Potenzen von a bzw. b, die Ordnung k haben und genau diesen Durchschnitt erzeugen. Und dementsprechend kann ich dann n schreiben als k mal klein d und m als k mal klein l. Das sind alles natürliche Zahlen. Und jetzt denke ich, dass das Erzeugnis des Elements a mal b hoch k eine zyklische Untergruppe ist, die a und b enthält. Vielleicht muss man daran noch ein bisschen wackeln, je nachdem, wie die Primfaktoren von den Ordnungen von A und B genau aussehen. Aber irgendwas in der Art funktioniert. Also ich habe das meiste tatsächlich mit A mal B Quadrat hingekriegt in meinen ganzen Beispielen. Und das funktioniert deshalb, weil man jetzt ja, wenn man Potenzen dieses Elements bildet, immer Potenzen von A und B zusammenfassen kann. Hier verwenden wir, dass das Erzeugnis von A und B eine abelsche Gruppe ist. Und das heißt, dass man ganz schnell sehen kann, wann man da nur noch eine Potenz von b stehen hat, beziehungsweise nur noch eine von a. Und zusammen damit, dass man ja diesen Durchschnitt hat, wo auch eine Potenz von a beziehungsweise b drin liegt, kann man dann Potenzen von a und b basteln, die Groß a und Groß b erzeugen, sodass wir am Ende eine zyklische Gruppe haben, die wirklich a und b, also die ursprünglichen Gruppen, enthält. Wenn Sie wollen, können wir das in den Übungen irgendwann mal an einem Beispiel durchxen, damit Sie sehen, was ich mir da überlegt habe. Der Punkt war ja einfach nur, dass man so eine zyklische Gruppe findet. Ich habe nicht gesehen, wo ich hier gebraucht habe, dass A und B gerade Ordnung haben. Ich habe einfach nur die Eigenschaft W benutzt. Jetzt ist Brausesuperior anwendbar. Und interessant ist dann vielleicht noch, wie man darauf kommt, dass die Primzahlpotenz von der Gruppe PSL2, PSL2Q sage ich jetzt mal, und Q ist eine Primzahlpotenz, wie man darauf kommt, dass das eine Zweipotenz ist. Das erzähle ich jetzt auch noch kurz. Also zunächst mal sagt Brause-Suki-Wall ja nur, die Gruppe ist isomorph zu PSL2Q, Q ist irgendeine Primzahlpotenz und damit die Gruppe einfach ist, muss Q mindestens 4 sein. Einfach und nicht auflösbar, Abelscher und sowas. Okay, nehmen wir an, die Primzahlpotenz Q sei ungerade. Und dann gucken wir auf die Struktur der zwei Sylow-Untergruppen. Das war mein erster Hinweis. Ich habe mir überlegt, dass in Gruppen mit Eigenschaft B alle Sylow-Untergruppen abelsch sind, insbesondere die zwei Sylow-Untergruppen. Und die zwei Sylow-Untergruppen von PSL2Q sind die Eder-Gruppen. Die sind ja nur dann abelsch, wenn sie Ordnung 2 oder 4 haben. Das heißt, die Gruppenordnung kann jetzt nur durch 4 teilbar sein, aber nicht durch 8. Und das war dann meine nächste Idee. Ah, stimmt. Ich kann mir einfach die Untergruppenstruktur noch genauer angucken und ich weiß, dass es in der Gruppe PSL2Q Untergruppen gibt, die die Eder-Gruppen sind, und zwar einmal der Ordnung Q plus 1 und einmal der Ordnung Q minus 1. Und in diesen die Eder-Gruppen, da habe ich, je nachdem, was die für eine Ordnung haben, also je nachdem, ob zweimal ungerade oder zweimal gerade, ein Element im Zentrum oder eben nicht. Also muss ich gucken, finde ich eine die Eder-Gruppe, wo im Zentrum ein nicht-triviales Element liegt, denn dann könnte ich ja wieder schlussfolgern mit der Eigenschaft W, dass diese Eder-Gruppe abelsch sein muss und dann wird sie sehr klein. Das war jetzt quasi mein Hintergedanke. Für die Untergruppenstruktur von PSL2Q kann man den Satz von Dixon gucken. Den gibt es in verschiedenen Variationen, in verschiedenen Büchern. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann können wir das in der Übung besprechen. Aber so bin ich jetzt vorgegangen. Ich habe also einfach geschaut, PSL2Q, wobei Q ungerade ist, das ist die ganze Zeit meine Annahme, hat die Eder-Gruppen der Ordnung Q plus 1 und Q minus 1. Na und jetzt muss ich noch wissen, dass von den Zahlen Q plus 1 und Q minus 1, die ja beide gerade sind, eine durch 4 teilbar ist. Also finde ich jetzt eine Eder-Gruppe mit durch 4 teilbarer Ordnung. Die hat im Zentrum eine Involution. Der Zentralisator dieser Involution ist gleichzeitig abelsch wegen Eigenschaft W. Und schwupp ist meine Eder-Gruppe winzig klein, die kann jetzt nur noch Ordnung 2 oder 4 haben. So, das heißt also, Q plus 1 ist 4 oder Q minus 1 ist 4. Q plus 1 gleich 4 funktioniert nicht, weil dann Q 3 wäre und PSL 2, 3 ist auflösbar. Also muss Q minus 1 gleich 4 sein, dann ist Q gleich 5. Aber PSL 2, 5 und PSL 2, 4 sind isomorph. Das heißt, der einzige Fall, in dem Q eine ungerade Primzahlpotenz sein kann, ist der Fall Q gleich 5. Und sogar da könnte man statt Q gleich 5, Q gleich 4 nehmen und man würde eine Isomorph-Gruppe bekommen. Das heißt also, dass wir in allen anderen Fällen einen Widerspruch haben bei der Annahme, dass Q eine ungerade Primzahlpotenz ist und das heißt, wir sind isomorph zu PSL2Q, wobei Q eine Potenz von 2 ist und groß genug. Und dann kann man auch noch, indem man in die Struktur reinguckt, sich überlegen, dass PSL 2 hoch irgendwas tatsächlich diese ganzen Eigenschaften hat, die wir über Gruppen mit Eigenschaft W bewiesen haben. Das funktioniert also wirklich alles. Es ist tatsächlich eine Charakterisierung dieser Gruppen. Okay, da wird irgendwo eine Arbeit von Veit zitiert, in die ich dann auch noch reingeschaut habe. Das ist auch sehr interessant. Es gibt da so von Ende der 50er, Anfang der 60er einfach mehrere sehr schöne, sehr interessante Arbeiten, die auch ganz gut lesbar sind. Da habe ich noch ein paar mehr Kommentare zu. Gucke ich jetzt mal einfach, was ich noch für Kommentare hatte. Wenn man in Benders Arbeit zu Brause-Suki-Wall schaut, dann erkennt man den Satz erstmal nicht wieder. Benders Version sieht deutlich anders aus. Aber auch da erkennt man, welche Gruppe gemeint ist. Und das war der Grund, warum ich da diese Intuition hatte. Bender verweist in seinen Referenzen unter anderem auf Lecture Notes, Vorlesungen von Ito zu Frobenius- und Zassenhaus-Gruppen. Ich besitze diese Lecture Notes. Falls Sie das interessant finden und da mal reingucken wollen, wie da in der Zeit über Frobenius-Gruppen und Zassenhaus-Gruppen gesprochen und unterrichtet wurde, dann gucken Sie da gerne rein. Das sind sehr interessante historische Dokumente und ich bin sehr froh, dass ich die von George Glaubermann geschenkt bekommen habe. Dann, was noch? Die Weißner-Arbeit hatte ich schon erwähnt. Ich stelle Ihnen noch so ein bisschen Zeug ins Stud-IP, was da drumherum interessant ist. Die Arbeit von Veit habe ich auch irgendwo, wenn Sie das sehen wollen, sagen Sie Bescheid. Vieles können Sie auch über MasTinet selber finden, aber sowas wie diese Lecture-Notes halt nicht. Deswegen erwähne ich, dass ich die habe. Dann können Sie, wenn Sie möchten, da reingucken. Und jetzt, wie angekündigt, was habe ich mir da drumherum noch überlegt, einfach weil ich plötzlich zu viel Spaß hatte. Wenn Sie die Sachen erstmal selber beweisen wollen, dann ist hier der Moment, wo Sie aufhören zuzuhören und erstmal selber rumrechnen. Aber sonst, dann hören Sie gerne weiter zu. Warum sind denn bei Eigenschaft W alle Sylow-Untergruppen abelsch? Naja, ich schnappe mir eine Sylow-Untergruppe. Das ist dann eine P-Gruppe für eine Primzahl P. Und wenn die Primzahl die Gruppenordnung teilt, dann ist die nicht trivial, diese Gruppe. Und nicht triviale P-Gruppen haben ein nicht triviales Zentrum. Jetzt schnappe ich mir im Zentrum ein Element. Dann weiß ich, dass der Zentralisator wegen Eigenschaft W abelsch ist und dass er gleichzeitig die volle P-Sylow-Untergruppe enthält, denn das Element kommt ja aus dem Zentrum davon. Also ist die P-Sylow-Untergruppe, mit der ich angefangen habe, abelsch. Nächste Eigenschaft. Verschiedene Sylow-Untergruppen schneiden sich trivial. Naja, wenn die Primzahlen verschieden sind, dann ist das klar, weil die Gruppen dann teilerfremde Ordnung haben. Also gucken wir, was passiert, wenn die Untergruppen zur gleichen Primzahl gehören. P sei also eine Primzahl, P1 und P2 seien verschiedene P-Sylow-Untergruppen. Und angenommen, die würden sich nicht trivial schneiden. Dann hätte ich ja ein Element im Durchschnitt. Sagen wir, das heißt x, was nicht trivial ist. P1 und P2 sind abelsch, zentralisieren also x, liegen also im Zentralisator und der ist abelsch. Insbesondere kommutieren P1 und P2 miteinander, das heißt, das Produkt ist eine Untergruppe, aber die Ordnung kann ja nicht größer sein als die größte P-Potenz, die die Gruppenordnung teilt. Also müssen P1 und P2 in Wirklichkeit doch gleich sein. Und dann habe ich mir noch überlegt, dass alle Involutionen konjugiert sind. Aus irgendeinem Grund dachte ich, dass ich mehr Infos über Involutionen brauche, wenn ich diese komische Eigenschaft 2 aus Browser Suki Wall zeigen möchte. Einfach weil da stand, die zyklischen Gruppen, die man sich anguckt, sollen gerade Ordnung haben. Das ja, hat mich irgendwie auf die Spur mit den Involutionen gebracht. Also, Spaß mit Involutionen. Zuerst habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir eine Involution hergenommen in einer 2-Sylow-Untergruppe, die ich vorher festgelegt habe, und habe mir dann überlegt, dass diese Involution zu allen Involutionen außerhalb der Sylow-Untergruppe konjugiert sein muss. So, warum? Naja, ich habe meine erste Involution S, mit der ich anfange, und eine 2-Sylow-Untergruppe Groß S, wo die drin liegt. Und jetzt sei T eine Involution aus der großen Gruppe G, die irgendwo anders ist, außerhalb der 2-Sylow-Untergruppe S. Und jetzt weiß ich ja, dass 2-Sylow-Untergruppen, die verschieden sind, sich trivial schneiden. Das heißt, diese Involution S aus Groß S liegt nicht gleichzeitig noch in einer anderen 2-Sylow-Untergruppe. Und wenn ich jetzt mit einer kleinen Involution klein t anfange, außerhalb von S, dann liegt die in irgendeiner anderen, aber auch wieder eindeutig bestimmten 2-Sylow-Untergruppe Groß T, nicht in mehreren. Insbesondere sind T und S verschieden. Und jetzt nehme ich an, dass das kleine t nicht zu dem kleinen s konjugiert ist und will auf einen Widerspruch hinaus. Na gut, dann gucke ich mir jetzt die Diedergruppe an, die von klein s und klein t erzeugt wird. Da t und s nicht konjugiert sind, kann die jetzt nicht zweimal ungerade Ordnung haben, also hat sie zweimal gerade Ordnung. Damit liegt im Zentrum eine Involution, die nenne ich klein z. Und jetzt gucke ich mir die von dem kleinen z mit s bzw. t erzeugte Untergruppe an. Das ist dann jeweils eine Untergruppe der Ordnung 4. Also eine 2-Gruppe und die liegt in einer 2-Sylow-Untergruppe. Und einerseits kann das nur S sein, denn das Erzeugnis von Z mit S enthält S und die einzige 2-Sylow-Untergruppe, die klein s enthält, ist groß S. Aber andererseits, wenn ich Z und T nehme und das Erzeugnis davon, dann kann das nur in T liegen, weil ja klein t nur in groß T liegt und nicht noch in einer anderen Sylow-Gruppe. Aber das kleine Z liegt dann in beiden. Also liegt es in T geschnitten S und das geht nicht, weil T und S sich trivial schneiden. Das haben wir uns schon überlegt. Also kann man wieder mit dieser, mit diesen Eigenschaften, die wir aus Eigenschaft W abgeleitet haben, sich überlegen, dass man da so eine Konjugationseigenschaft hat. Und in Wirklichkeit will ich aber zeigen, dass alle Involutionen konjugiert sind. Also leite ich das jetzt noch ab. Naja, G hat gerade Ordnung, es gibt überhaupt Involutionen, dann fange ich mit einer an. Und dann haben wir uns überlegt, dass die nur in genau einer 2-Sylow-Untergruppe liegen kann, weil die sich ja trivial schneiden. So, jetzt habe ich also klein s und eine 2-Sylow-Untergruppe groß s, wo die drin liegt. Und falls es keine weiteren 2-Sylow-Untergruppen gibt, also auch keine Involutionen außerhalb von s, dann kann ich nicht weitermachen. Aber der Punkt ist, dass g eine einfache Gruppe ist. Ach so, alles was ich mache, ist unter der Voraussetzung, dass wir diesen Satz beweisen wollen, dass also g eine einfache Gruppe mit Eigenschaft w ist. Ansonsten könnte ich hier so nicht argumentieren. Und dann habe ich nicht nur eine Zwei-Sylow-Untergruppe, sonst wäre die ja normal, sondern ich habe auf jeden Fall noch eine zweite. Und da drin finde ich jetzt Involution und die sind alle zu S konjugiert. Das haben wir uns gerade überlegt. Aber ich kann das Spiel ja auch andersrum spielen, indem ich mir eine Involution in der neuen Sylow-Untergruppe schnappe und dann ist alles außerhalb von der Sylow-Untergruppe dazu konjugiert. Und deswegen sind alle Involutionen konjugiert. Ja, das war mein kleines Rabbit Hole zum Thema, was für Eigenschaften W-Gruppen noch haben, teilweise einfache W-Gruppen. So, manche der Eigenschaften, die ich hier besprochen habe, die gelten generell in Gruppen mit Eigenschaft W, aber das, was ich mit den Involutionen gemacht habe, das setzt voraus, dass wir, ich überlege gerade, die erste Eigenschaft war noch allgemein, aber die zweite brauchte ja, dass wir zwei verschiedene, zwei Sylow-Untergruppen haben und deswegen brauche ich da irgendwie mehr und ich habe das in dem Kontext des Beweises des Satzes gemacht. Da wussten wir, dass G einfach ist und nicht Abelsch und dass es dementsprechend mehrere Zwei-Sylow-Untergruppen gibt. Naja, wenn Sie Lust haben, dann können Sie ja noch weiter gucken. Vielleicht können Sie ja manche der Eigenschaften auch noch verallgemeinern und können noch mehr über W-Gruppen herausfinden und dann mal vergleichen, was davon hat Weißner auch gemacht oder was davon hat Suzuki dann noch gemacht in der Arbeit oder vielleicht auch in anderen Arbeiten. Viel Spaß und Vorsicht, da sind nämlich noch mehr Rabbit Holes. Und wenn Sie irgendwas davon als Projekt ausarbeiten wollen, dann sagen Sie Bescheid. Die Möglichkeit gibt es natürlich. Ansonsten hoffe ich, dass Sie Spaß beim Zuhören hatten und dass ich jetzt die kleine Lücke da an der Stelle in der Vorlesung und die Irritation schließen bzw. beheben konnte. Und falls ich für neue Irritationen gesorgt habe, dann sagen Sie mir Bescheid und dann besprechen wir das. Bis zur nächsten Folge.